Du hörst den offiziellen MDL-Podcast mit deinem Host Marin Florence Klump. In der heutigen Folge spricht sie mit Dr. Alexander Eisenbrand über die Frage, wie sich die plastische und ästhetische Chirurgie in den letzten Jahren verändern hat und welche Rolle moderne Technologien und künstliche Intelligenz dabei spielen. Es geht in dieser Folge um den Unterschied zwischen plastischer und ästhetischer Chirurgie, den Einsatz von KI und Robotik in der Medizin und die Frage, warum Sicherheit und Verantwortung für Dr. Eisenbrand an erster Stelle stehen. Unser Gast spricht hier über seinen persönlichen Weg, seine Haltung zur Natürlichkeit statt kurzlebigen Schönheitsstilen und vor allem darüber, warum echte Zufriedenheit immer bei uns selbst beginnt. Also, herzlich willkommen und let's go.
Dann sage ich hallo und herzlich willkommen, lieber Dr. Alexander Eisenbrand. Ich freue mich wirklich sehr, dass du heute in meinem Podcast dabei bist, denn man hat ja nicht alle Tage etwas mit einem Chirurgen zu tun. Da kommen wir auch direkt zu meiner allerersten Frage. Was genau unterscheidet denn die plastische und ästhetische Chirurgie und warum ist dieser Unterschied denn so wichtig?
Ja, also erstmal vielen herzlichen Dank, dass ich heute hier dabei sein darf. Danke für die Einladung tatsächlich. Ich nutze es gerne, genau, um solche Fragen zu beantworten, die ganz oft ja auch kommen, wie die Frage jetzt gerade von dir, was ist denn plastische Chirurgie, was ist ästhetische Chirurgie? Also ich bin ja Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie, das heißt, der ganze Facharzt ist für diesen Bereich ausgelegt. Und das unterscheidet sich sehr, sehr deutlich von dem klassischen oder immer wieder genannten Schönheitschirurgen. Der bin ich nämlich faktisch nicht. Der Schönheitschirurg ist ein Begriff, den es so gar nicht gibt, also nicht definiert gibt, sondern es ist so, ja, ein Mischmasch aus vielen, die sich irgendwo in der Ästhetik tummeln wollen, sollen will ich gar nicht sagen, aber die letztendlich sagen, da möchte ich mitmischen. Der Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie ist nach dem 6,5-jährigen Studium nochmal eine Facharztausbildung über 6 weitere Jahre. Also das ist schon irre viel. Wir sprechen also insgesamt von 12 Jahren Ausbildung, bis man da ist, wo ich dann irgendwann mal war. Und der Teil, um den es dann geht in diesem Bereich, in dem Facharzt, sind eigentlich 4 große Punkte. Das eine ist letztendlich die Handchirurgie. Das ist ein ganz großer Teil, tatsächlich auch in der Ausbildung. Den habe ich für mich abgelegt. Nicht, weil er mir keinen Spaß gemacht hat, aber weil man sich irgendwann mal fokussieren muss. Neben der Handchirurgie haben wir noch die Rekonstruktion. Das ist das, was man so standardmäßig unter den nach Unfall wiederherstellenden Eingriffen versteht, nach tumorchirurgischen Eingriffen. Da geht es um die Wiederherstellung. Das ist der eine Punkt. Dann haben wir noch die Verbrennungsmedizin. Ganz, ganz großer Punkt. Und dann das scheinbar kleinste Teilgebiet ist die ästhetische Chirurgie, da wo ich jetzt zu Hause bin, tatsächlich. Also das sind die 4 großen Punkte. Und ja, so baut sich der Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie auf.
Danke dir für diese Erklärung. Künstliche Intelligenz verändert ja derzeit nahezu wirklich jede Branche. Welche Rolle spielt denn KI heute bereits in der Chirurgie? Und wie realistisch ist es, dass Roboter eines Tages vielleicht sogar eigenständig operieren?
Ja, das ist eine sehr, sehr spannende und auch eine sehr gute Frage tatsächlich. Wir nutzen auch im Alltag sehr, sehr viel KI bei uns, bei mir in der Praxis natürlich auch, wenn es um ja irgendwelche Ideen geht, die man weiter voranbringen will, wenn es auch mal um eine Werbemaßnahme geht, die man irgendwie steuern möchte. Also ich nutze KI sehr, sehr viel, eigentlich so zum Brainstorming vor allem auch. Das ist so das Klassische, ne? ChatGPT oder Gemini, was man halt an verschiedenen Tools haben. Ja. Und dann ist auf der anderen Seite ja das, was du letztendlich mit KI oder Robotik letztendlich dann meinst. Und tatsächlich gibt es Robotik schon in der Medizin. Und das ist ein sehr, sehr spannendes Gebiet tatsächlich. Die Orthopäden verwenden das tatsächlich sehr, sehr viel, wenn es ums Thema Hüftendoprothetik geht, also Hüftgelenkersätze oder Ersatz. Aber auch in der Allgemeinchirurgie, wenn es um große bauchchirurgische Eingriffe geht, gibt es da schon solche Roboter. Das ist sehr, sehr cool, muss man sagen. Aber weit entfernt von KI, muss man ehrlicherweise sagen, wir müssen letztendlich unterscheiden, wer macht was. Der Roboter, der hilft uns Chirurgen schon bei der motorischen Arbeit, wenn es darum geht, über kleine Zugangswege irgendwo hinzukommen. Aber am Ende habe ich meine Hand immer am Joystick sozusagen und mache damit letztendlich diese Arbeit. Mhm. Und das heißt, eigentlich ist der Roboter nur der verlängerte Arm des Chirurgen in dem Fall, aber schon hochpräzise. Und die Frage, die immer wieder kommt. Und das ist auch im Zusammenhang mit, haben wir irgendwann Roboter zu Hause, die uns die ganze Hausarbeit und so weiter machen? Da muss man ehrlicherweise sagen, bin ich gedanklich weit von entfernt, weil wir es nicht verwechseln dürfen mit dem, was KI heute kann. KI ist ja heute letztendlich ein Sprachmodell. Das heißt, es hat gelernt, verschiedene Dinge aufzunehmen, Dokumente, Webseiten etc. und sozusagen die nächste Wahrscheinlichkeit für das nächste Wort zu berechnen. Da sind wir eindimensional in Sprache unterwegs. Bis wir irgendwann in eine dreidimensionale und auch noch zeitversetzte Welt kommen, das abzubilden als KI, glaube ich, dass uns das die nächsten Jahrzehnte noch nicht gelingt, tatsächlich. Das sehen viele anders, aber wenn man mal mit Spezialisten aus der Robotik, und ich habe da einen sehr guten Freund, der das macht, spricht, dann versteht man eigentlich, wieso das heute Morgen sicher noch nicht stattfinden wird. Und das eine ist ja das Technische, geht's überhaupt? Und das andere ist die Frage, möchte der Patient das überhaupt? Und die Frage ist vielleicht die entscheidende dabei.
Wenn man entscheiden darf, Roboter oder Mensch, genau, ja, ich glaube,
Ja.
aber irgendwann kommt die Frage bestimmt. Also
Ja, sie kommt. Und die Frage ist auch wirklich schlau. Und die wird uns auch beschäftigen in Zukunft. Das glaube ich schon. Ich denke nur, dass wir von der Antwort dieser Frage noch sehr, sehr weit entfernt sind. Das ist mein, ja, doch auch nüchternes Bild, was KI und oder Robotik angeht am Menschen. Aber heißt nicht, dass es nicht irgendwann kommt. Also wir haben viel Umwälzung gesehen die letzten Jahre oder Jahrzehnte in der Technik. Und ich denke schon, irgendwann wird es soweit sein. Aber ich glaube, es dauert noch.
du hast dich ja ganz bewusst spezialisiert. Welche Behandlungen stehen denn heute im Mittelpunkt deiner Praxis und warum ist Spezialisierung in der Medizin denn so entscheidend?
Haben uns spezialisiert tatsächlich. Und ich glaube, das ist auch das Thema, was man heute machen muss. Wenn du heute jemanden hast, der 100 verschiedene Eingriffe anbietet, dann macht er die zwar, aber die Frage ist, kann er die wirklich auch alle gut? Am Ende geht es in jedem Fachgebiet, nicht nur ärztlich, sondern überall immer um Spezialisierung. Wir haben uns ganz, ganz klar spezialisiert auf die Augen. Wir machen sehr viel Lidchirurgie, vor allem Oberlidchirurgie, auch Unterlid, ganz, ganz großer Punkt. Dann ist die Brust im Mittelpunkt unserer Arbeit. Das ist ein ganz, ganz großes Thema. Da geht es sowohl um das Thema Straffen oder Verkleinern, aber noch viel häufiger um das Thema Vergrößern. Ganz, ganz großer Punkt natürlich. Und dann die Körperformung als Ganzes, die vor allem durch eine Fettabsaugung generiert wird. Also Fettabsaugung mit verschiedenen Methoden, auch mit verschiedenen kombinierten Straffungsmethoden, Body Contouring, Body Forming, so als Stichwort, ist das, was bei uns am häufigsten stattfindet. Also diese drei Sachen operativ und natürlich die kleinen nicht operativen Sachen, Botulinumtoxin, also Botox, Hyaluronsäure, Filler, die Dinge, die im Gesicht stattfinden, so ich sag mal so im Sinne von einer To-Go-Procedure.
ja, aber viele Menschen verbinden tatsächlich noch ästhetische Eingriffe mit Risiken oder Vorurteilen aus der Vergangenheit. Wie sicher sind denn moderne Verfahren heute, beispielsweise bei Brustvergrößerungen oder Fettabsaugungen?
Also es ist schon so, dass sich der Grundsatz zum Beispiel bei einer Brustvergrößerung nicht verändert hat. Ne? Der Gedanke, ich habe eine so kleine Brust, ich hätte sie gerne vergrößert, wir nehmen ein Silikonimplantat und bringen das da rein. Das ist mal in drei Sätzen gesagt, ist heute immer noch so. Aber die Technik dahinter natürlich, auch die Raffinesse, was die Implantate angeht, also wie sind die heute konfiguriert, wie ist der Inhalt, wie ist das innen vernetzt, ist es flüssig, ist es eher fest, da hat sich in den letzten 20, 30 Jahren so unglaublich viel getan. Also das muss man sagen, das ist schon echt Wahnsinn. Kann man sich fast ein bisschen vorstellen, wie eine Entwicklung von einem Auto auch war. Ne? Wenn du schaust, was vor 40 Jahren für Fahrzeuge auf der Straße unterwegs waren, dann war das halt ein 1er Golf. Ne? Der war damals toll, weil man gesagt hat, wow, ich habe ein cooles Fahrzeug. Wenn du dich heute in einen 1er Golf reinsetzt, sagst du um Himmels Willen, wo sitze ich denn da gerade? Und so ähnlich kann man sich das auch in der Brustchirurgie vorstellen. Also das sind Quantensprünge gewesen und natürlich am Ende immer für die Patientensicherheit, muss man ganz klar sagen. Das bietet uns die Möglichkeit, deutlich schneller auch zu operieren, aber deswegen trotzdem nicht schlechter, sondern mit mehr Sicherheit, weil die ganzen Strukturen viel, viel besser eingefahren sind und wir das sehr, sehr standardisierte Verfahren aktuell haben. Ja.
Wo ziehst du denn persönlich die Grenze? Gibt es Situationen, in denen du einem Patienten bewusst vor diesem Eingriff abrätst?
Ganz klar, Ehrlichkeit ist das, was einen immer ausmachen muss und im ärztlichen Beruf noch zweimal mehr. In erster Linie bin ich Arzt und damit natürlich auch dem Wohl des Patienten verpflichtet. Natürlich bin ich auch ein Stück weit Verkäufer, keine Frage. Wenn heute jemand zu mir kommt, will eine Brustvergrößerung, verkaufe ich dieser Patientin am Ende eine Brustvergrößerung. Aber eben immer mit der Frage, ist das auch notwendig? Und das muss man wirklich für sich entscheiden als Arzt. Bin ich der, der sagt, ich möchte möglichst viel Umsatz machen und egal wie und wenn jemand kommt und ich sehe es vielleicht nicht so wichtig, mache ich es trotzdem? Oder sagt man, nee, mein Ethos, den ich da habe als Arzt, steht da in vorderster Linie und das ist bei mir so. Also ich schicke auch mal Patienten weg oder sage auch mal, du hör zu, macht jetzt noch keinen Sinn, weil du vielleicht noch 5 Kilo Übergewicht stehst oder die Brust mit dem Implantat würde ich nicht machen, weil. Und da sind die Patienten auch sehr dankbar. Und auch wenn ich heute eine Patientin oder einen Patienten wegschicke, kriege ich eigentlich immer zu hören, als letztes Wort, als letzter Satz, danke für die ehrliche Meinung und auch danke dafür, dass sie es nicht machen wollen. Und das tut einem selber auch gut, weil man sich in seinem Beruf auch maximal bestätigt fühlt, wenn man das so hört.
Ja, finde ich auch. Ich finde es auch total wichtig, immer ehrlich zu sein. Und das ist, glaube ich, heutzutage eh ein großes Thema.
Ja.
Aber wie ist es denn, werden das immer mehr Menschen, die sagen, also ich muss hier mal ein bisschen was machen und dort noch ein bisschen was machen? Ist es mehr geworden?
Ja, insgesamt ja. Das ist heute schon so, dass wir mehr Patienten haben oder dass es dem Patienten einfacher in den Sinn kommt, was zu verändern, als es noch vor 10 oder 15 Jahren war. Man muss aber sagen, dass der deutsche Patient, wenn ich den jetzt mal so nennen darf, schon eher ein kritischer Patient oder Patientin ist, die lange überlegen tatsächlich. Zumindest ist es bei meiner Patientenklientel so. Ist auch sicherlich die Frage, wo befinde ich mich gerade, wenn ich irgendwo mitten in Düsseldorf, in Berlin oder sonst wo sitze, mag das ein bisschen anders sein. Wobei man das auch nicht für das ganze Klientel sagen kann. Am Ende, das hat mein alter Chef immer gesagt, kriegt jeder Arzt die Patienten, die er verdient. Und ich glaube, das ist auch so. Wir sehen bei uns schon sehr, sehr im positiven Sinne sehr normales Klientel, sehr bodenständiges Klientel, die wirklich wissen, was sie wollen. Und das, was man so landläufig dann auch als Angst vom Patienten hört, ich will aber nicht verändert ausschauen, ich will nicht solche Lippen oder nicht so eine riesen Brust, das ist eher eine Angst, die ist ein Stück weit unbegründet, aber die rührt natürlich daher, dass das, was du gesagt hast, weil wir heute auch an sehr vielen Stellen Instagram, Facebook, TikTok, auch ob es irgendwelche Reality-Soaps sind im Fernsehen, einfach Dinge sehen, die schon sehr extrem sind. Aber das ist ja noch lange, lange nicht der Durchschnitt der Bevölkerung. Ne? Und die Extreme gibt's, aber ich kann eins sicher sagen, bei mir gibt es die nicht. Wir machen das nicht. Das gefällt mir nicht, da bin ich auch nicht der Typ dazu. Wir machen, glaube ich, sehr natürliche Ästhetik hier bei uns. Das ist auch das Klientel, mit dem ich gerne arbeite und das macht auch sehr, sehr viel Spaß. Und da muss ich immer wieder sagen, wenn die Patienten dann mit der Behandlung durch sind, sei es was nur in Anführungszeichen eine Unterspritzung oder auch eine OP, und die gehen dann zum Schluss, wenn alles fertig ist, hier raus und sagen, hey, das hat jetzt echt mein Leben verändert. Ich fühle mich einfach wieder wohler in meiner Haut und ich bin wieder, ja, ein anderer Mensch. Da muss ich dann sagen, bin ich halt doch nicht nur ein Oberflächenchirurg, der irgendwie was schöner macht von außen, sondern wir verändern schon tatsächlich nachhaltig auch Menschen in ihrem Alltag und das in der Regel zum deutlich positiveren. Das ist ein sehr, sehr tolles Gefühl.
Das glaube ich, weil ich meine, die Psyche des Menschen spielt immer mit. Und wenn man natürlich dann was Positives dazu beitragen kann, ist es immer gut. Also,
Absolut, ne?
danke.
Und da kommt ja immer die Frage, wo es dann heißt, ja, aber man muss doch oder man soll doch bitte in Würde altern und die ganzen Sachen, ne? Wenn ich das immer höre, da bin ich da. Das fällt mir ein bisschen schwer, weil wir wollen immer uns entwickeln und es soll weitergehen. Wir sollen gedanklich auch und im Geiste immer weiter uns entwickeln. Aber sobald man am Äußeren was tut, soll das dann schlecht sein. Ich gebe dann immer das Beispiel zum Besten und sage dann immer, naja, wie ist denn das, wenn mir heute drei Zähne ausfallen? Backenzahn, vielleicht der linke Schneidezahn und sonst was. Dann habe ich halt nur noch 26 oder 25 Zähne. Da kann ich noch genauso gut essen wie vorher. Deswegen werde ich nicht verhungern, wird keiner sagen. Ja, das lasse ich jetzt so. Wird jeder sagen, um Gottes Willen, ich brauche doch da einen Zahnersatz, aber der ist physiologisch gar nicht notwendig. Er wird aber immer gemacht. Oder die grauen Haare, ja, die dann gefärbt werden. Wir können so viele Sachen nehmen. Wir können letztendlich auch das Hüftgelenk nehmen, das mit 80 Jahren irgendwann wehtut. Man kann auch in Würde altern, weil das ist die Alterung des Körpers, ne? Und da sehen wir aber, und das ist ein typisch deutsches Problem, sehr, sehr oft, dass die Ästhetik da so außen vor sein soll. Ich glaube, das ist aber falsch, weil am Ende ist Ästhetik ja nicht nur was Äußerliches. Ästhetik ist ja letztendlich das, ja, ein Mensch, der in der Gänze schön ist. Da meine ich aber nicht nur schön mit schöne Brust und schönes Gesicht, auch für sich im Wesen schön ist. Und da gehört nun mal auch ein schönes Äußeres dazu, weil ich fühle mich einfach besser, wenn ich in den Spiegel schaue und sage, hey, da guckt mich gerade ein Mensch an, der einfach gut ausschaut, weil das liegt am Ende in unserer Biologie. Schönheit ist halt ein uraltes biologisches Prinzip. Und deswegen glaube ich, ist mein Job ganz gut so, wie er ist.
Ja, das ist ein super Job. Ich finde das
Mich
klasse.
auch.
Das ist echt schön. Aber gibt es denn trotzdem noch Dinge, die dich glücklich machen im Job? Außer den Patienten, die sagen, das hast du toll gemacht. Was macht dich denn sonst noch im Job glücklich?
Ja, du siehst, ich zögere ein bisschen mit der Antwort, weil
Ja.
ich so spontan gar keine habe,
Ja.
und muss tatsächlich überlegen. Natürlich ist es das den Patienten glücklich zu machen. Das ist sicherlich die Hauptmotivation. Aber mich macht auch glücklich, dass ich einfach handwerklich arbeiten kann, dass ich meine Hände verwenden kann und damit was Schönes machen kann, weil mir das Spaß macht. Ich bin an sich ein handwerklicher Mensch, sollte jeder Chirurg, glaube ich, grundsätzlich sein. Das macht extrem viel Spaß. Mir macht aber auch einfach der Umgang mit Menschen Spaß. Und das sind jetzt nicht nur die Patienten, das sind auch meine Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen. Es macht einfach Spaß. Ich sage immer, es ist ein bisschen wie meine Arbeitsfamilie. Ne? Ich verbringe ja teilweise viel mehr Zeit mit meinen Angestellten als mit meiner Familie, ja? Weil ich die einfach jeden Tag sehe. Und das ist schon schön, auch ein Unternehmen wachsen zu sehen, auch Dinge voranzutreiben, ne? Und zu sagen, hey, wo können wir uns denn noch hinentwickeln? Ne? Wo wollen wir denn heute oder in 5 Jahren sein oder in 10 Jahren? Was hat man noch für Geschäftsfelder, die man noch mit aufrollen kann? Stichwort Longevity, ganz großes Thema ja natürlich auch bei uns. Ne? Zu sagen, hey, wie kriege ich das wissenschaftlich fundiert auch über in die Patienten rein sozusagen? Und das macht Spaß, einfach die Entwicklung. Also neben dem Arzt, und ich glaube, das ist die Antwort in Kurzform, neben dem Arzt auch Unternehmer zu sein, das macht unglaublich viel Spaß. Ja.
Das glaube ich. Und wenn man eh ein tolles Team um sich rum hat, dann passt das ja eh, weil man, das ist ja ein Zusammenspiel, was man hat als Arbeitgeber und als Arbeitnehmer. Das ist ganz prima, genau. Was machst du, um runterzukommen?
Ich lese sehr gerne und sehr viel tatsächlich. Das ist so meins. Ich bin ein klassischer Frühaufsteher. Also bei mir ist eigentlich so zwischen 5 und halb 6 die Nacht rum. Nicht, weil der Wecker klingelt, sondern weil meine Augen aufgehen von alleine. Dann ja, genieße ich auch mal die Zeit, auch mal allein auf der Couch zu sitzen oder jetzt im Sommer auch mal draußen auf der Terrasse, einfach was zu lesen, eine Tasse Kaffee zu trinken. Sport macht mir Spaß. Ich mache es viel zu wenig tatsächlich. Das ist auch sowas, wo man dann schon auch mal selber an sich arbeiten muss und sagen muss, hey, wieso mache ich es denn eigentlich nicht? Weil dann auch mal, ja, da kommt auch schon mal Faulheit dazu, ne? Wo du sagst, oh Gott, ne? Aber ich gehe gern schwimmen, ich gehe gern wandern. Ich mag wandern sehr gerne, ich mag die Berge sehr, sehr gerne. Also ich bin so ein klassischer Bergefreund, weil ich auch das Meer mag. Aber ja, ich mag es einfach draußen zu sein. Ich liebe Natur total. Das ist so meins tatsächlich. Und natürlich die Zeit mit meiner Familie. Ja, das ist natürlich klar. Ich bin verheiratet, habe 2 Kinder. Die sind jetzt, die eine wird jetzt 13 nächste Woche und der große 17 im September. Das macht schon sehr, sehr viel Spaß. Das ist so mein Ausgleich.
Wenn es um das Thema Urlaub geht, wo kannst du denn am besten entspannen? Gibt es Orte oder Reiseformen, die dir besonders viel Kraft geben?
Wir sind so klassische Österreich-Urlauber tatsächlich. Hat ja auch von den Bergen gerade schon gesprochen. Also Österreich ist für mich so ein zweites Zuhause geworden, muss ich sagen. Da sind wir ganz, ganz oft tatsächlich. Haben aber in den letzten 2, 3 Jahren auch so ein bisschen ein anderes Reisen für uns entdeckt. Stichwort Kreuzfahrt. Ja, also auch das sehr, sehr spannend. Das kann ich jedem nur empfehlen, der halbwegs seefest ist. Das ist einfach eine schöne Art zu reisen, ne? Muss man sagen. Man hat natürlich, ja, jetzt kenne ich unbedingt ein kleines Schiff, je nachdem, was ich mir da aussuche. Aber dieses heute da, morgen dort zu sein, auch lecker zu essen, ich mag gutes Essen sehr, sehr gerne, ja, ist schon was Schönes. Und mit einer Reise 4, 5, 6, 7 Ziele zu erreichen, das ist echt schön. Das ist echt schön. Ich glaube, Goethe war es, der hat ja gesagt, Reisen bildet. Das stimmt schon auch so ein Stück weit. Ne? Und macht Spaß. Also Kreuzfahrt ist richtig cool. Ja.
Okay, sehr schön. Gibt es denn jetzt noch irgendetwas, was du vielleicht den Hörern mitgeben möchtest?
Zufrieden mit sich selbst zu sein, finde ich sehr, sehr wichtig, zu sagen, hey, wo stehe ich eigentlich gerade? Und das würde man sich, finde ich, häufiger wünschen für Menschen, dass die auch mal überlegen, wo bin ich denn eigentlich gerade? Nicht nur örtlich, sondern wo befinde ich mich gerade in meinem Leben? Ja, was ist mir wichtig? Was ist mir nicht so wichtig? Da habe ich oft den Eindruck, das geht verloren ein Stück weit, weil die Leute nicht mehr fokussiert sind. Ne? Die Leute, die kriegen heute von überall so viele Sachen mit auf den Weg. Wir hatten es vorhin schon über Social Media gehabt. Ich finde Social Media toll, keine Frage, alles fein. Aber du findest, die Menschen sind heute ständig auf der Flucht von einem Highlight zum nächsten, aber vergessen sich vollständig dabei. Und da würde ich mir wünschen, dass die Menschen wieder näher zu sich kommen. Das muss man ganz klar sagen. Ein bisschen essentialistischer sind, auch mal zu Dingen Nein zu sagen und nicht zu allem Ja. Ne? Sagen, nee, das will ich jetzt bewusst einfach mal nicht. Ja, das finde ich ganz, ganz wichtig. Und mehr, ja, das hört sich jetzt vielleicht für jemanden, der es anhört, für einen plastischen Chirurgen komisch an, der jetzt dann sagt, ja, weniger ist mehr, aber weniger ist mehr tatsächlich. Das meine ich gar nicht nur materialistisch, sondern insgesamt auch zu sagen, wieder näher zu sich zu kommen. Das würde ich mir wirklich wünschen für jeden. Das muss man ganz klar sagen. Und natürlich wünsche ich mir auch, dass wenn jemand für sich ein optisches Problem mitbringt, die Mut findet, auch mal zum plastischen Chirurgen zu gehen, ne? Und zu sagen, hey, ich lasse es mir einfach mal anschauen, weil das ist in Deutschland so ein Thema. In Deutschland ist das alles noch so ein bisschen unter vorgehaltener Hand. Ganz viele machen es, keiner sagt es aber. Das ist in anderen Ländern total anders, aber bei uns ist so ein bisschen, psch, psch, darf keiner wissen. Und einfach den Mut zu haben, sagen, hey, dann gehe ich mal zum Kollegen oder zur Kollegin und lass mir das mal anschauen, was man machen kann. Einfach offener dafür zu sein. Das würde ich mir wirklich wünschen, weil es den Menschen echt viel bringt, ne? Weil viele sagen, hey, das war eine tolle Entscheidung. Ja, das würde ich mir tatsächlich wünschen.
Vielen lieben Dank, lieber Alexander, für dieses wirklich offene und spannende Gespräch. Für mich persönlich war es super interessant zu erfahren, wie sich denn die moderne plastische und ästhetische Chirurgie entwickelt hat und welche Verantwortung wirklich dahinter steht. Vielen, vielen Dank.